Ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken oder eure Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, was mich persönlich mein ganzes Leben lang begleitet, bewusst oder unbewusst. Ich denke in meisten Fällen unbewusst, aber letzte Zeit beschäftigt es mich noch intensiver. Und man kann auch dieses Thema aus der Perspektive der Politik betrachten, denn Deutschland erlebt, nicht nur Europa, sondern Deutschland insbesondere, erlebt in den letzten paar Jahren besondere Situationen, wo viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und die Politik ist sehr polarisiert diesbezüglich, auch die Gesellschaft, man hat unterschiedliche Meinungen, man pflegt auch ganz unterschiedlichen Umgang mit diesen Flüchtlingen. Ja? Manche grenzen sich total ab, schauen auf sie vielleicht mit Fingern, vielleicht gehen ihnen aus dem Weg, die anderen stürzen mit dem Kopf und versuchen ihnen zu helfen. Manche sind verunsichert, wie geht man denn mit diesen Menschen um? Und in einer Gemeinde aus unserem Bezirk, Gemeinde Sonneberg, sie beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem Thema und versuchen einfach Wege zu finden in der Zusammenarbeit mit der Stadt, wie kann man den Menschen helfen. Dort gibt es besonders viele Menschen, besonders viele Flüchtlinge und das ist nicht so einfach. Und sobald man in Kontakt mit diesen Menschen kommt, merkt man, wie unterschiedlich man in vielen Sachen ist. Nicht nur kulturellen, religiösen Sachen, sondern allgemein, Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo man Unterschiede merkt. Und da ist man herausgefordert, mit diesen Menschen geduldig umzugehen, tolerant umzugehen, sich auf sie einzulassen, wo aber auch sie von ihrer Seite natürlich herausgefordert sind, auf unsere Begebenheiten, auf unsere Bräuche und so weiter einzulassen. Und das ist gar nicht so einfach. Und da kommt man ohne eine gesunde und gewisse Toleranz überhaupt nicht klar. Und heute ist das Thema Toleranz. Und ich möchte das natürlich im christlichen Kontext, im Glaubenskontext betrachten oder ausführen. Die Glaubenstoleranz oder die Glaubensduldsamkeit. Veratirpima ist ja auf Russisch. Wer jetzt nicht die Übersetzung hört. Die Glaubenstoleranz. Interessanterweise, nicht interessanterweise, sondern ich möchte erstmal auf den Begriff eingehen. Was ist überhaupt Toleranz? Für manche ist es automatisch einfach aus dem Bauchgefühl ein negatives Begriff. Es heißt, dem anderen immer nachzugeben, immer das zu machen, was der andere von mir möchte. Das ist aber, glaube ich, wirklich sehr negativ. Der Begriff meint nichts anderes als ertragen oder gelten lassen. Ertragen oder gelten lassen, das Andersdenkende oder den Andersdenkenden als ich selbst. Das heißt nicht einmal mit ihm einverstanden sein, das meint es überhaupt nicht, sondern es heißt einfach stehen lassen, ertragen. Jemand hat es auch so beschrieben, dass Toleranz erscheint stets als eine soziale Tugend, die das Zusammenleben der Gruppen und Individuen dort ermöglicht, wo aus der Verschiedenheit der Partner Reibungen entstehen können. Und da ist einfach die Toleranz gefragt. Und ich möchte in dieser Predigt viel auf die Geschichte eingehen, denn die Geschichte zeigt uns vieles über dieses Thema und erzählt uns auch vieles. Als Siebenten-Tags-Adventisten gehören wir dem Leib Christi und verkündigen die frohe Botschaft in der Zeit, in der wir leben. Gleichzeitig sind wir aber Teil der christlichen Geschichte, die 2000 Jahre alt ist. Und wir sind aus dieser Geschichte entstanden. Und es ist wichtig, auch in dieser Geschichte oder sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, um zu verstehen, was da gut, was da vielleicht aber auch schlecht war, um daraus zu lernen. Und ich denke, wir können aus der Geschichte vieles lernen. Denn Nachfolger Christi oder ein Nachfolger Christi zu sein, meint auch, ein Lernender zu sein. Immer in diesem Lernprozess zu sein. Immer Sachen besser zu verstehen, auch besser zu werden. Und der große Kampf um die Existenzberechtigung der Gemeinde Christi auf dieser Erde hat viele Spuren der Gewalt hinterlassen. Die Heiden zu Zeiten Jesu unterdrückten die Heiden oder die Römer, die Juden. Ein paar Jahre später fingen die Juden an, die Christen zu unterdrücken. Es verging noch ein paar Jahrhunderte und die Christen fingen an, die Heiden und die Juden zu unterdrücken. Und das war immer wieder ein Spiel. Und es gab Zeiten oder Perioden oder Länder, wo Moslems die Christen unterdrückt haben und aber auch andersrum. Und irgendwann kam auch die Zeit, wo Christen fingen an, sich gegenseitig zu unterdrücken. Und wir kennen aus der Geschichte solche Fälle. Und im Mittelalter fand ein Phänomen die Verbreitung, nämlich Herrschaft einer christlichen Gruppe über die andere christliche Gruppe. Die Mehrheit unterdrückte die Minderheit und die Minderheit fing irgendwann an, sich an der Mehrheit zu rächen. Und so ging es hin und her und wir sehen oft die Spuren dessen, was geblieben ist. Und ich denke, wenn Paulus oder Petrus heute auferstanden wären und die 2000-jährige Geschichte angeschaut hätten, so würden sie, glaube ich, nicht stolz sein auf diese Geschichte. Und wir stehen heute 2000 Jahre später, nachdem Christus auf dieser Erde gelebt hat, und versuchen auch, unser Leben zu gestalten, versuchen auch, unser Glauben zu gestalten in dieser Welt. Und oft sind wir herausgefordert, nicht nur in dieser Welt, sondern auch im Gespräch mit anderen Christen, aber auch im Gespräch miteinander, die Meinung des anderen manchmal stehen zu lassen, Glaubenstoleranz zu üben und miteinander irgendwie zu leben. Der Mensch bleibt auch nach seiner Bekehrung ein Mensch. Und es gibt Sachen, die einem Menschen sehr, sehr vertraut sind. Und Intoleranz und Unduldsamkeit sind sehr menschlich. Und wir müssen nicht weit gehen, wenn jeder zu sich ehrlich ist, der wird merken, wie oft ich in meinem Leben intolerant war und immer noch bin. Wie oft bin ich ungeduldig mit dem anderen, unduldsam. Und es ist nicht genug, dass ich mich selber oft besser einschätze als die anderen, sondern alles, was mir gehört, ist irgendwie oft unbewusst besser als das des anderen. Zum Beispiel meine Erfahrung oder meine Meinung oder meine Erkenntnis. Da lege ich immer Wert auf das, was meins ist, und automatisch, oft unbewusst, stelle ich das über die Meinung, die Erfahrung, die Erkenntnis des anderen und denke, das ist doch objektive Erkenntnis, oder? Das, was ich erkannt habe, Leute, hört auf mich und tut möglichst auch so, wie ich das sehe oder so, wie ich das halte. Aber das ist unmöglich, weil wir alle Menschen sind und wir immer ein Stück weit erkennen. Wir können uns nur auf die Bibel als objektiver Maßstab berufen und versuchen uns dem gleich oder dem ähnlich zu werden. Und doch sind wir auf dem Weg und keiner hat diese Objektivität von uns erreicht. Interessanterweise, wenn wir Bibel, wenn wir Evangelien vor allem lesen und die Schriften von Paulus, dann sehen wir ganz genau diese Linie oder diesen Gedanken der Toleranz, wo Jesus ganz bewusst den Menschen gezeigt hat, was es heißt, mit dem Andersgläubigen zusammenzuleben oder mit ihm umzugehen. Und ich möchte euch einladen, eine kurze Geschichte aus den Evangelien zu lesen, damit uns der Gedanke sozusagen noch klarer wird. Markus Evangelium Kapitel 9. Markus Evangelium Kapitel 9, ab Vers 38. Vers 38 bis Vers 41. 38 bis 41. Markus Evangelium 9, Abvers 38. Und da heißt es: Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, der trieb Dämonen in deinem Namen aus. Und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus sprach zu ihm: Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn es ist niemand, der eine Machttat tun wird in meinem Namen und bald darauf böse von mir reden kann. Denn wer nicht wider euch ist, der ist für uns. Oder der nicht wider uns ist, der ist für uns. Wer euch aber einen Becher Wasser zu trinken gibt in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und Schwerpunkt möchte ich hier auf den Vers 40 legen. Wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal hat man den Eindruck, dass die ganze Welt, vielleicht auch die eigene Gemeinde, wider mich ist, was aber nicht stimmt. Das ist, glaube ich, oft eine rein subjektive Wahrnehmung. Hier heißt es, wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Das heißt, zu schauen, wo sind Verbindungspunkte, was verbindet uns miteinander? Sind wir tatsächlich gegeneinander oder oft nicht füreinander oder in der Tatsache füreinander? Ich möchte diese Predigt oder diesen Gedanken in drei Schritten ausführen. Der erste Schritt heißt das Gewissen gegen die Gewalt. Und ich möchte ganz bewusst einige Beispiele aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte herausgreifen. Johann Calvin, ein Name, der vielen, meisten Gläubigen natürlich und vor allem protestantischen Kirchen bekannt. Johannes Calvin war ein bedeutender Reformator. Er war ein Asket, ein gelehrter Theologe, ein Kämpfer für die Reinheit des Glaubens. Er gab der Reformation einen neuen Schub, der bis heute noch zu spüren ist. Und kaum jemand konnte sich mit ihm in der Kraft des Denkvermögens vergleichen oder messen. Ein Zitat von ihm verdeutlicht seinen kämpferischen Geist. Und das ist so, was von ihm bekannt ist. Es heißt, oder er selber hat gesagt, ein Hund bellt, sobald er seinen Herrn angegriffen sieht. Ich wäre wohl lasch, wenn ich angesichts eines Angriffes gegen die Wahrheit Gottes verstummen würde, ohne etwas verlauten zu lassen. Also Calvin war jemand, der für die Wahrheit immer einstand und immer kämpfte, ja, bis zum Tod. Nicht eigenes Tod, sondern des anderen. Und so eine Geschichte, so eine Episode gab es in seinem Leben. Und vermutlich meint auch Ellen White, wenn sie schreibt, dass in seinem Leben und in seinem Wirken nicht alles gut war, was er gemacht hat. Ich kann jetzt das nicht genau wörtlich wiedergeben, aber sinngemäß. Wahrscheinlich meint sie auch eine Episode, die ich euch jetzt schildern möchte. Er duldete keine Häresie, egal von wem sie kam. Und ein solcher Heretiker war Michel Servet, den Calvin auf seinem Weg, auf seinem Lebensweg begegnete. Und dieser Michel Servet war in Spanien Anfang des 16. Jahrhunderts geboren und er war damals im Begriff der Häresie. Und er war als Heretiker, galt er nicht nur bei Katholiken, sondern auch bei Protestanten, also beide damals großen Kirchen, lehnten seine Lehren ab. Der Mann aber war sehr, sehr schlau. Er hat Philosophie studiert, Geometrie studiert, Theologie, Hebräisch, also war ein gelehrter Mann. Ja? Und er war aber Stein des Anstoßes für die Kirchen damals. Und zwar war seine Lehre, oder er hat sich in zwei Punkten unterschieden, und zwar in der Kindestaufe, ja, was aus der heutigen Sicht eigentlich alles klar ist, ja, was die Kirchen damals aber praktiziert haben, und in der Trinitätslehre, die Dreieinigkeitslehre. Da gab es große Unterschiede. Und der Calvin hatten aber eine Situation eingeladen, eine offene Disputation darüber zu haben, also offenes Dialog, offenes Gespräch. Der Servet hatte aber damals Angst. Er hat abgelehnt, weil er Angst hatte, als Ketzer, als Heretiker dargestellt zu werden und gleich verurteilt zu werden. Und er hat sich distanziert und dann war er in einer anderen Stadt und er hat angefangen, mit Calvin Briefe zu schreiben. Und dieser Briefwechsel kam so weit, dass der Calvin an einer Stelle droht und sagt, sollte Servet einmal nach Genf kommen, würde er nicht lebend weggehen. 1553 entfernte sich Servet durch seine herausgegebene theosophische Schrift ebenfalls von der katholischen und protestantischen Kirche oder Lehre noch weiter. Und August 1553 wurde er in Genf von Calvin erkannt und der veranlasste seine Verhaftung. Und als er in Haft war, schreibt Calvin einem seiner Freunde, ich hoffe, dass er zum Tode verurteilt wird. Am 23. Dezember 1553 wurde Michael Servet aufgrund dessen in Genf auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Noch auf dem Scheiterhaufen soll er folgendes Gebet gesprochen haben. O Herr, rette mich. Jesus, Sohn des ewigen Gott, erbarme dich meiner. Und ganz Europa war nach dieser Tat in Schock versetzt. Menschen wollten nicht glauben, dass Calvin in der Lage war, so grausam mit einem Ketzer umzugehen. Die Tat Calvins wurde zur moralischen Niederlage der Reformation angesehen. Und in dieser Tat widersprach Calvin dem Grundprinzip der Reformation, dass jeder das Recht hat, das Wort Gottes so auszulegen, wie sein Erkenntnisstand im Moment ist. Mein Ziel ist nicht, Calvin jetzt ins Negative zu ziehen, auf keinen Fall. Calvin hat enorm großes Werk getan. Und doch sind es Fehler, aus denen wir lernen können, anders zu handeln. Und das sind Fehler, die natürlich auch einen Schatten über manche Sachen legen. Und ich denke, wir sind als Nachfolger Jesu herausgefordert und aufgefordert, auch aus diesen Fehlern zu lernen. Ein Jahr später veröffentlichte Sebastian Castello das Ketzerbuch als Reaktion sozusagen auf die Tat von Calvin. Und er schreibt in der Einleitung: O Christus, Schöpfer und König der Welt, siehst du diese Dinge? Bist du wirklich ein ganz anderer geworden, als du es warst, so grausam und so feindselig wider dich selbst? Als du auf Erden waltest, gab es nichts Sanfteres, nichts Gütigeres als dich, keinen, der Verhöhungen milder duldete, beschimpft, bespien, verlacht, mit Dornen gekrönt, zwischen Räubern gekreuzigt. Mitten in tiefster Erniedrigung hast du für diejenigen gebetet, welche dir alle diese Beleidigungen und Schmähungen angetan. Ist es wahr, dass du jetzt so verwandelt bist? Ich flehe dich an, im heiligsten Namen deines Vaters, gebietest du denn wirklich, dass diejenigen, welche nicht alle deine Anordnungen und Gebote, genauso wie deine Lehrer es fordern, befolgen, im Wasser ertränkt werden, mit Zangen zerrissen bis zu den Eingeweiden, mit Salz bestäubt, von Schwertern zerfetzt, an kleine Feuern geröstet und mit aller Art von Martern so langsam als möglich zu Tode gequält? Billigst du wirklich, o Christus, diese Dinge? Sind das wirklich deine Diener, die solche Schlechtereien veranstalten, welche derart die Leute schinden und zerstückeln? Bist du wirklich, wenn man deinen Namen zum Zeugen anruft, bei solchen grausamen Metzgereien, als ob du Hunger hättest nach menschlichem Fleisch? Wenn du, Christus, diese Dinge wirklich gebieten würdest, was wäre dann Satan zu tun übrig gelassen? O furchtbare Gotteslästerung, dass du diese Dinge tätest, dieselben Dinge wie er, unniederträchtiger Mut der Menschen, Christus solche Dinge zuzuschieben, die nur Wille und Erfindung des Teufels sein können. Und es war wirklich traurige Zeit damals, im Mittelalter, späten Mittelalter. Ein Mensch tötete den anderen in dem Bestreben, die Wahrheit zu verteidigen, und macht das im Namen von Christus. Und ungewollt fragt man sich, was ist denn die Wahrheit? Eine andere Persönlichkeit, auch aus der Zeit vor 200 Jahren. Und ich möchte jetzt diese Person nicht in ihrer Persönlichkeit oder halt in ihrer Wirkung gegenüberstellen und sagen, dass einer gut war, der andere schlecht war, sondern dass man von beiden etwas lernen kann. Andere Persönlichkeit, Voltaire. Er lebte 200 Jahre später als Calvin im 18. Jahrhundert. Der Einfluss dieses Mannes für Europa war überwältigend. Und nicht umsonst nennt man oft dieses Zeitalter das Alter des Voltaire. Voltaire sei das Urbild des modernen autonomen Schreibers, der eine Macht ist, eigene Würde und eigene Rechte besitzt. Und zwar ein Ankläger der Gesellschaft war er damals, ein Kritiker des Fanatismus, ein Verbreiter neuer Ideen, ein Aufklärer, dem der Kampf gegen Aberglauben und Intoleranz zum manchmal gefährlichen, manchmal aber auch einen erträglichen Beruf geworden ist. Jetzt möchte ich eine Episode aus seinem Leben schildern. Im Jahre 1761 war ein angesehener Kaufmann und Protestant aus Toulouse, Jean Calas, zu Tode gemartert. Und er sollte angeblich seinen Sohn umgebracht haben, weil er vom Protestanten zum Katholizismus übertreten wollte. Und das war sozusagen Anklage, dass er seinen Sohn deswegen umgebracht hat. Und dieser Mann war zu Tode verurteilt. In Wirklichkeit hatte der junge Calas Selbstmord begangen, was natürlich die Öffentlichkeit und die Menschen nicht wusste. Da jedoch das fanatisierte Volk die Anklage glaubte, ließen die Richter den Vater hinrichten, obschon er sich für unschuldig erklärt hatte und eine förmliche Untersuchung niemals durchgeführt wurde. Also das war so, was wie damals, dass wir einfach ein bisschen das Gefühl haben für damalige Zeit, so wie man mit den Andersgläubigen oder mit Ketzern umgegangen ist. Ganz schnell war der Prozess gelaufen und der Mensch war dem Tode verurteilt. Voltaire zweifelte zunächst nicht an dem Schuldvorwurf, wohl aber an der Prozessführung. Und das hat ihn sozusagen zum Anstoß gegeben, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Und er unterwarf die ganze Familie genauen Prozessen, Untersuchungsprozessen oder Befragungen, Anhörungen. Und mit der Zeit hat sich herausgestellt für ihn, dass der Vater keine Schuld hatte. Und weil Voltaire damals eine Macht hatte, ein Ansehen in der Gesellschaft hatte, hat er sich an den Hof gewendet, an Minister, Advokaten, Aristokraten und Richter. Und die öffentliche Meinung gewann Voltaire durch einen meisterhaften Prozessbericht von 20 Seiten. Vor allem durch seine Abhandlung über Toleranz. Und Voltaire, also für uns Christen, ist er auch sozusagen durch diese Abhandlung über Toleranz bekannt geworden. Und ich möchte, genau, und aufgrund dieser Abhandlung über Toleranz und aufgrund seiner Untersuchung wurde der Vater oder die Familie wurde, der Vater nicht, aber die Familie wurde rehabilitiert und der König ließ sie entschädigen und die Königin empfang die Witwe und beide Töchter. Und das wäre aber nicht möglich gewesen, wenn diese Person, die damals als, ganz kurz, ich komme jetzt auf das Wort, als Atheist bezeichnet wurde in damaliger Zeit, er hat sich für einen Mensch eingesetzt, dem vorgeworfen wurde, dass er aus Glaubensgründen seinen Sohn umgebracht hat. Ja? Also der Mann hat sich für die Freiheit eingesetzt, ihm war es unwichtig. War das ein Katholik, war das ein Protestant, war das noch jemand? Dem Mann war wichtig die Freiheit des Menschen. Und er hat gesagt, keiner hat das Recht, den anderen umzubringen, nur weil der andere eines anderen Glaubens ist. Darf man nicht. Und er hat, als er in England gelebt hat, hat er dem christlich selbstgerechten Europa den Satz geschrieben, wer mir sagt, denke wie ich, oder Gott wird dich bestrafen, der wird mir bald sagen, denke wie ich, oder ich bringe dich um. Und das war auch leider auch oft der Fall, dass die Menschen für die Wahrheit, Jesus sagte, für die Wahrheit werdet ihr vor die Richter geführt und die Menschen werden euch verfolgen. Aber Jesus sagt, an keiner Stelle für die Wahrheit die anderen zu verfolgen. Und das, was an vielen Stellen passierte, und das, was vielleicht auch uns heute passieren kann. In seinem Werk Abhandlung über die Toleranz schreibt er ein Gebet auf. Nicht für den Hass. Und übrigens, er schreibt hier und meint hier Gott, also er spricht hier mit Gott in seinem Gebet. Von wegen sagt man zu ihm, dass er nicht an Gott geglaubt hat. Nicht für den Hass gabst du uns Herzen und die Hände, nicht um einander zu töten. Hilf uns mehr, in diesem mühseligen Leben die Lasten voneinander zu tragen. Mögen die kleinen Unterschiede in der Kleidung, die unsere Körper bedecken, die Art zu denken in unseren seltsamen Gewohnheiten und unzulänglichen Gesetzen nicht zum Anlass werden, uns gegenseitig zu hassen und andere zu verfolgen. Mögen sich alle Menschen daran erinnern, dass sie Geschwister sind. Was lernen wir aus der Geschichte? Was lernen wir von diesen zwei Schicksalen oder zwei Menschen, die etwas bewirkt haben? Zwei Größen. Johannes Calvin, Grundpfeiler des Protestantismus, Autor besten Kommentare zur Bibel, und Voltaire, Freidenker, ein Atheist, ein Mensch mit eigenen Vorstellungen und Moral. Der eine hat jemanden umgebracht, weil er anderer Meinung war. Und der andere hat sich für die Freiheit des Glaubens und die Freiheit des Menschen eingesetzt. Und wir lernen daraus, dass die Freiheit eigentlich nur, dass die Wahrheit eigentlich nur frei sein kann. Die Wahrheit kann man niemals anderem aufzwingen. Die Wahrheit kann man nicht bezwingen und für die Wahrheit jemanden umzubringen, damit die anderen lernen, sich der Wahrheit zu gehorchen, sondern die Wahrheit ist immer frei und jeder von uns entscheidet auch frei, wie er glaubt. Das Kreuz von Golgatha, über welche Kirche auch immer sie emporrage, katholisch, orthodox, protestantisch, ist ein ewiges Symbol nicht nur der Liebe Gottes, sondern auch oft leider des religiösen Fanatismus und der religiösen Intoleranz. Und hier geht es überhaupt nicht darum, auf welche Seite ich stehe. Bin ich jetzt mehr traditionell oder mehr modern oder progressiv? Das geht nicht darum. Es geht darum, wie man miteinander umgeht. Und es gibt genügend Beispiele, dass beide Parteien sich gegenseitig nicht christlich verhalten. Und ich möchte mich an dieser Stelle an meiner eigenen Nase festhalten und zu mir selber sprechen. Achte du auf dein Leben, wie du mit Menschen umgehst. Achte ich auf mein Leben, wie ich den anderen sehe, wenn er in irgendeinem Punkt anders denkt als ich, lasse ich ihn stehen, lasse ich es gelten oder versuche ich durch verschiedensten Methoden seine Meinung zu bezwingen, seine Meinung zu manipulieren, ihn vielleicht auch abzustempeln. Und wie gesagt, das passiert auf beiden Seiten, das ist beides nicht gut. Es gibt nicht besseren, schlechteren. Es gibt solche und es gibt solche. Die Frage ist, wie man miteinander umgeht. Darum geht es. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Herausforderung zu lernen, einander in Liebe Gottes zu begegnen, egal wo der andere steht. Denn wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Und ihr Lieben, das ist mein Appell, mein Wunsch, meine persönliche Herausforderung auch zu lernen, diese Einheit, die Gott uns gegeben hat, durch die Liebe zu schätzen und den anderen zu begegnen als in ihm Jesus Christus, auch wenn ich mit seiner Meinung vielleicht nicht einverstanden bin, als Jesus Christus zu begegnen. Denn Gott ist Liebe und Liebe kann, Liebe und Wahrheit sind beide frei. Und Wahrheit kann man nicht erzwingen, Wahrheit kann man nicht von dem anderen oder meine persönliche Wahrheit kann ich nicht von dem anderen erwarten. Ich kann mich mit dem Denken des anderen auseinandersetzen. Und übrigens, Toleranz, nochmal möchte ich unterstreichen, meint nicht, alles aufzunehmen, alles stehen zu lassen. Toleranz meint auch, mit dem Denken des anderen sich intensiv auseinanderzusetzen. Erstmal möglichst neutral. Nicht verurteilen, sondern zu sagen, okay, was denkst du? Versuch mir deine Meinung oder deine Sichtweise zu erklären, bevor ich überhaupt mir ein Urteil bilde. Und das ist, glaube ich, was oft sehr kurz kommt, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen, sondern gleich ein Urteil bilden. Und wir kommen heute alle zum Tisch, zu dem uns Jesus geladen hat. Und Jesus, das, was wir zu uns, diese Symbole zu uns nehmen werden, sind Symbole vom Blut Jesu und von seinem Leib, dass er für uns ein Opfer gebracht hat. Nicht, damit wir Sachen finden, die uns trennen, sondern damit wir Sachen finden, die uns verbinden. Und an diesem Tisch sind wir eingeladen, uns gegenseitig zu begegnen auf einer Augenhöhe. Und davor hat Jesus uns eingeladen, dass wir uns gegenseitig Füße waschen. Als Zeichen, dass ich dem anderen diene. Als Zeichen, dass ich nicht über den anderen stehe. Nicht nur in meiner Theorie vielleicht, sondern auch mein Wissen oder meine Erkenntnis stelle ich niemals über dem Erkenntnis des anderen. Und oft muss ich feststellen oder stelle ich immer wieder fest, sind diese Unterschiede nicht von großer Bedeutung. Wir machen sie vielleicht immer so groß und so bedeutend, dass es nicht mehr geht, zusammen etwas zu machen oder zusammen was zu feiern, sondern es geht um Jesus Christus. Und da sind wir uns einig, glaube ich. Und ich wünsche, dass dieses Abendmahl für uns zu einer neuen Erkenntnis wird, vielleicht zu einer neuen Erfahrung, dass wir die Lasten, von denen wir heute auch gesprochen haben in der Sabbatschule, die Lasten, die uns belasten, dem anderen zu begegnen, dass wir diese Lasten weglegen, dass wir lernen, mit dem anderen geduldsam und tolerant umzugehen in der Liebe Gottes. Und ich wünsche euch dabei Gottes reiches Segen. Amen.